Colloquium Politicum. Die Freiburger Kreise. Professoraler Widerstand im Dritten Reich aus christlicher Überzeugung. Ordnungskonzepte für eine Welt nach dem Krieg. Teil 1. Vierter Vortrag. Dr. Uwe Date. Konstantin von Dietze. Agrarwissenschaftler, Nationalökonom, Christ, Widerstandskämpfer.
Vielen Dank für die freundliche Einladung und für die freundliche Begrüßung. Konstantin von Dietze verbindet ja meinen derzeitigen Wirkungsort mit dem Ort dieses Vortrages. Er hat, bevor er nach Freiburg kam, war er in Berlin, aber er war auch 6 Jahre in Jena Professor. Das war sein erstes Ordinariat, was er begleitet hat. Und ich bin sehr froh darüber, dass es in Jena gegen die Widerstände einiger Stadtverordneter und einiger Professoren an der Universität gelungen ist, am Wohnhaus Konstantin von Dietzes eine Gedenktafel anzubringen, die an sein Wirken in Jena erinnert. Warum es Widerstände dagegen gab, wird vielleicht aus meinem Vortrag deutlich. Da ich Ihnen vor allem den Weg eines preußischen Konservativen, der aus seiner zutiefst nationalen Gesinnung heraus nach 1933 ein positives Verhältnis zum Nationalsozialismus gewinnen wollte, in den aktiven Widerstand schildern möchte, muss vieles skizzenhaft bleiben. Der Weg ist zu lang, um alles schildern zu können. Ich möchte an einzelnen Episoden Dietzes Persönlichkeit sichtbar machen, seine innere Haltung, die bei ihm auch immer in äußere Taten umschlägt. Ich werde vor allem die Momente aus von Dietzes Leben als Wissenschaftler, Kirchenmann, Wirtschaftspolitiker und Widerstandskämpfer nur streifen, zu denen bereits ausgewogene Darstellungen publiziert wurden. Das betrifft vor allen Dingen von Dietzes agrarpolitische Überlegungen in der Weimarer Republik und in den Jahren bis 1939 in Arbeiten von Willi Oberkrome. Das betrifft die sehr ausführliche Darstellung seiner Haft 1937 durch Hugo Ott. Und das betrifft die Interpretation eines Anhangs zur großen Freiburger Denkschrift. Die Interpretation hat vor allen Dingen Nils Goldschmidt vorgelegt und vorangetrieben. Und ich werde mit meiner Darstellung im Mai 1945 schließen. Gottfried von Dietze, der Sohn unseres heutigen des Themas unseres heutigen Vortrages, war damals 2011 in Jena dabei, als die Tafel enthüllt wurde. Er diktierte mir dann etwas ins Buch, als wir da zusammensaßen, und Folgendes. Vater war wirklich so als Christ im Glauben stehend, dass er uns immer Vorbild war. Ich fand jetzt unter alten Sachen ein altes Bild von seinem Elternhaus, der Domäne in Gottes Gnaden. Mit der Hand darunter geschrieben, von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Dieser Vers aus dem 1. Korintherbrief könnte als Lebensmotto über Dietzes Leben stehen. Das müssen wir im Blick behalten, wenn wir uns ihm nun nähern. In Gottes Gnaden bei Kalbe an der Saale wurde Konstantin von Dietze am 9.8.1891 geboren. Er entstammte preußischem Land- und Offiziersadel und wuchs in einer sehr christlichen Familie auf. Der Vater nahm die Kinder regelmäßig mit zur Kirche, die Mutter legte viel Wert auf die christliche Erziehung. Das war damals nicht üblich. Ein deutliches Gegenbeispiel ist ein Altersgenosse, der ebenfalls im Jahr 1891 geborene Walter Eucken, obwohl sein Vater der führende Religionsphilosoph des Kaiserreichs war, die gingen sonntags nie in die Kirche und Christentum war etwas, was allgemeine Kultur geprägt hat. Neben den Eltern war es vor allem der Großvater, der Konstantin von Dietze, nachhaltig prägte. Adolf von Dietze, 1825 bis 1910, war freikonservativ, war ein Landwirt, der die Domäne Barby an der Elbe zu einem preußischen Mustergut entwickelte. Und er war ein patriarchalisches Familienoberhaupt. Er saß 16 Jahre im Reichstag und 4 Jahre im preußischen Abgeordnetenhaus. Vom Großvater empfing Konstantin von Dietze nicht nur seine Familienvorstellung, seine tiefe Verbundenheit mit der Landwirtschaft und mit konservativen Ideen. Sein Sohn sagte mir, dass Konstantin von Dietze in Erinnerung an den Großvater und an die Erfahrung mit dem Großvater im Herzen immer Landwirt geblieben ist. Der junge von Dietze wurde zunächst von Hauslehrern unterrichtet, Das zeigt schon, dass es auch ein gutes, gut begütertes Gut war. Und besuchte dann die renommierte Fürstenschule Schulforta an der Saale bei Naumburg. Dort konnte er sich eine sehr umfassende Bildung, vor allen Dingen im Blick auf die Vergangenheit, aneignen. Geschichte, alte Sprachen, klassische Philosophie, die Weltliteratur, aber die Weltliteratur, die nicht bei Goethe und Schiller aufhörte. Moderne Kultur spielte keine große Rolle in der Ausbildung in Schulforta. Er studierte Rechtswissenschaften in Cambridge, Tübingen und Halle und besuchte während des Studiums nationalökonomische Vorlesungen bei Robert Wilbrandt in Tübingen und Johannes Konrad in Halle. Mit Freude meldete er sich als ein Jahr Freiwilliger und er war so gern Offizier, dass er seine juristische Laufbahn unterbrach und sich vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges als aktiver Offizier meldete. Um einen Eindruck von dem zu geben, was er unter dem Ethos eines Offiziers verstand, möchte ich auf eine Episode aus dem Leben seines Sohnes kommen, der immer wieder sagte, er wurde vom Vater geprägt. Gottfried von Dietze war von 1939 im aktiven Militärdienst, zunächst als Unteroffizier, dann als Offizier. In einem Reiterregiment, dessen Kommandeur vor seinen Offizieren den Kommissarbefehl zerriss. Nach einer schweren Verwundung 1942 bei Stalingrad kehrte von Dietze nach Freiburg nach Hause zurück, studierte Nationalökonomie bei Eugen, Lampe und seinem Vater, trug in den Vorlesungen weiter die Uniform, allerdings ohne das Hakenkreuz, das hatte er abgetrennt. Gottfried von Dietze wurde nach der Genesung wieder zum Dienst verpflichtet und sollte ausrückende Rekruten unterrichten. Er weigerte sich vor Unterrichtsbeginn, seinen Glauben an Hitler zu bekennen, wurde denunziert und erklärte seinen Vorgesetzten, dass er nur an Jesus Christus glaube und für ihn nicht der Führer, sondern der Herr Richtschnur seines Glaubens, Denkens und Handelns sei. Daraufhin wurde er vom Major zum einfachen Soldaten degradiert. Gottfried von Dietze betonte immer, das war das, was sein Vater von ihm erwartet hat und was er verinnerlicht hat. Zurück zum Vater. Dieser geriet bald nach Kriegsbeginn in russische Gefangenschaft und kam in ein Gefangenenlager im fernen Osten Russlands. Er lernte Russisch und las volkswirtschaftliche und agrarwissenschaftliche Bücher. Seine Zeit im Felde und in der Gefangenschaft prägte von Dietzes Frömmigkeit weiter aus. Die Zeit im Blick, bemerkte er, seine gnädige Führung hatte ich erlebt. Aus dieser Gewissheit bin ich nie wieder herausgefallen. Im Dezember 1917 konnte von Dietze fliehen und sich durch ganz Russland, das muss man sich vorstellen, der war wirklich am Pazifischen Ozean, ganz, ganz im Osten, zurück in die Heimat schlagen. Diesen abenteuerlichen Weg hat er in einem, also grandios zu lesenden Text beschrieben, quer durch das revolutionäre Russland. Auf dem Wege in die Heimat hatte Konstantin von Dietze in Warschau in deutscher Quarantäne Max Sehring kennengelernt. Das war damals der bedeutendste deutsche, ja vielleicht internationale Agrarökonom. Und Sehring überredete ihn zu einer volkswirtschaftlichen Promotion. Das Thema waren die stolypische Agrarreform in Russland 1906 bis 1914. Kern dieser Reform, so wie sie von Dietze zutreffend sah, war die Entbindung der russischen Bauern aus der Dorf- und Feldgemeinschaft und die Übertragung ihrer Wirtschaften in persönliches Eigentum. Von Dietze kam zur Erkenntnis, dass Feldgemeinschaft und Marktwirtschaft nicht miteinander vereinbar seien. Der russische Reformpolitiker Stolypin, der 1911 in Kiew ermordet worden war, blieb zeitlebens einer der Helden Konstantin von Dietze. Das ist interessant für einen Mann, der immer das Nationale als seinen Bezugspunkt betont, dass ein russischer Reformer der zentrale geschichtliche Held von Dietzes war. In ihm sah er den Typus des Reformpolitikers, der zählebige Traditionen und Institutionen aufbrechen wollte, ja, der diesen Aufbruch überhaupt verkörpere. Und der Abbruch des stolypischen Weges war für Konstantin von Dietze einer der großen Tragödien des 20. Jahrhunderts. Die abgebrochene Reform Russlands. Und wir können alle darüber nachdenken, wenn wir das heutige Russland sehen, also können wir auch wieder darüber nachdenken, was ist passiert, als 1911 diese Reformen zum Stocken kamen. Für von Dietze begann Russlands Weg in den Bolschewismus und der scheinbare Beweis, das Scheitern der Reform brachte für ihn den scheinbaren Beweis, dass Russland und die Russen für Reformen aus dem Inneren ihrer Gesellschaft noch nicht fähig seien. Von Dietze bedauerte das in mehreren Texten, diese innere Reformunfähigkeit des Russischen Reiches. Diese Auffassung sollte man nicht außer Acht lassen, wenn wir überhaupt Dietzes Äußerungen zu den Aufgaben der deutschen Mission im Osten Europas betrachten. Von Dietze wurde 1920 Assistent von Max Sehring am soeben gegründeten Deutschen Forschungsinstitut für Agrar- und Siedlungswesen. Er habilitierte sich 1922 in Berlin bei Sehring und Werner Sombart mit einer Arbeit »Die ostdeutschen Landarbeiterverhältnisse seit der Revolution«. Die Arbeit passte bestens in das von Sehring schon 1910 umrissene Forschungsprogramm, das die Richtlinien für Arbeiten entwirft, in denen die wirtschaftlichen, ethno- und soziokulturellen Folgen der vor allen Dingen den preußischen Ostprovinzen grassierenden Landflucht dargestellt, bewertet sowie Lösungsvorschläge formuliert werden. In Berlin 1920 lernte er Walter Eucken kennen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Berlin war und auch mit Sehring zusammenarbeitete. Sehring war einer der Gutachter von Walter Eukens Habilitationsschrift. Was ich im Folgenden sage über Dietzes agrarpolitische Äußerung der Jahre 22 bis 39, kann man, ich hatte es vorhin angedeutet, sehr ausführlich in der Arbeit von Willi Oberkrome Ordnung und Autarkie nachlesen. Ich finde an der Habilitationsschrift bemerkenswert, mit welchem Engagement von Dietze die sozialen Probleme der ostdeutschen Landwirtschaft darstellt und mit welcher Klarheit er die Großgrundbesitzer kritisierte. Er machte sie verantwortlich für die großen, teils miserablen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landarbeiter. Seine Analysen verband von Dietze mit einem Appell an beide Seiten, die Großgrundbesitzer und die Landarbeiter, über ihren Interessen nicht das Wohl des gemeinsamen Ganzen zu vergessen. Sollte es nicht zu einem Interessenausgleich kommen, könnten wir, Zitat von Dietze, als Volk zugrunde gehen. Das ist ein typischer Topos der Diskussionen der damaligen Agrarpolitik, die sehr national ausgerichtet war. Und diesen Gedanken von der Bedeutung des Landbaus und des Landvolkes, der Landwirtschaft für die Gesamtverfasstheit des Volkes, müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir viele Äußerungen von Dietzes zu Themen bewerten wollen, die vordergründig mit Landwirtschaft und Landbau erst einmal nichts zu tun haben. Die Habilitationsschrift und die Tätigkeit am Sehring-Institut eröffneten von Dietze den Weg zu einer großen Karriere. Ich sagte schon, er war Professor in Jena, er war zuvor Professor in Rostock und er wurde 1933 als Nachfolger Sehrings auf ein Ordinariat in Berlin berufen. Das war der Gipfel einer akademischen Karriere in Deutschland. Von Dietze hat mehrfach betont, dass er schon eher hätte nach Berlin kommen können, wenn nicht die Sozialdemokraten das verhindert hätten. Er hat empfunden, dass erst die Beseitigung, also den Preußenschlag der sozialdemokratischen Macht in Preußen, die Möglichkeit eröffnete, ihn zu berufen. Also da kommt auch eine ziemlich stark antisozialdemokratische Haltung zum Tragen. Mit seinen agrarökonomischen Arbeiten der Zeit bis 1933 gehörte Konstantin von Dietze politisch ins nationale Lager. Und Dietze verschwieg nie, dass er die Nation als Bezugspunkt seiner agrarwissenschaftlichen Arbeiten ansah. Das ist was Interessantes, das knüpft an das an, was Herr Feld in der Einleitung gesagt hat. Er hat deutlich gemacht, wenn er etwas sagte, was er als wissenschaftliche Erkenntnis ansah, oder wenn er etwas als eine Art Glaubensbekenntnis ansah, nämlich den Bezug zur Nation. Also das hat er nicht verwischt. Der Bezug zur Nation war, man könnte sagen, patriotische Pflicht, aber war nicht wissenschaftlich begründet. Er plädiert für den Aufbau eher kleinerer Hof- und Betriebsstrukturen, um, so wörtlich, die heimatliche Scholle nicht veröden, die Grundlagen unseres Volkstums nicht verkommen zu lassen. Er fordert die Verdichtung der ländlichen Bevölkerung, denn die Landbevölkerung ist der gesündeste Teil des Volkes. Er arbeitete am Programm der inneren Kolonisation mit, das war die Besiedlung des deutschen Ostens mit Klein- und Mittelbauern, und sah darin ein Gegengewicht gegen die städtische Moderne. Die städtische Moderne, blieb von Dietze zeitlebensfremd. Das ist wieder das, was ich sagte, er blieb im Herzen seines Lebens immer ein Landwirt, der in der Stadt etwas Fremdes, auch Angsteinflößendes sah. Zur inneren Kolonisation noch eine Anmerkung. Man kann leicht den Eindruck gewinnen, als ob das so eine typisch nationaldeutsche Erscheinung gewesen ist. Es war in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts und in der Zwischenkriegszeit eine Erscheinung, die sehr viele europäische Länder aufwiesen, die planmäßige Besiedlung ländlich unterentwickelter Strukturen, die Aufbau einer kleinen Mittelbauernschaft. Von Dietze sah in der deutschen Ostsiedlung einen Damm gegen die Polonisierung der deutschen Ostprovinzen. Und er plädierte für deutsche Siedlungen auch jenseits der politischen Grenzen, sowohl als Schutzwall gegen die Flut der russischen Menschenmassen, wörtlich von Dietze, als auch als Kulturmission. Konstantin von Dietze forderte, das ist interessant, bei allen Siedlungsaktivitäten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Reiches, die strikte Beachtung bestehender Eigentumsrechte. Und er stellte sich die deutsche Kulturmission im Osten nicht vor, dass jetzt mit Wucht deutsche Institutionen gegründet werden, sondern er glaubte, dass so eine informelle deutsche Herrschaft sich durchsetzen könne und dachte hier an die mittelalterliche deutsche Ostkolonisation. Sowohl vor als auch nach 1933 sprach sich von Dietze strikt gegen Vertreibungs- und Umsiedlungsaktionen aus. Es sollte kein im östlichen Nachbargebieten lebendes Volk vertrieben oder vertrieben werden. Hier erinnern wir uns wieder an das, was er über Stolypin und das Umfeld sagte. Er plädierte auch deswegen für diese Kulturmission, weil er glaubte, vor allen Dingen die ostslawischen Völker seien da seien zu einer kulturellen Aufbau ihrer Böden, ihrer Ländereien noch nicht in der Lage. Das ist etwas, was er seit dieser Arbeit an Stolypin, was er nie wieder aufgab, die Idee. Sein Plädoyer für eher kleinere und mittlere Betriebsgrößen auf dem Lande ließ Konstantin von Dietze zu einem Kritiker des ostelbischen Großgrundbesitzes und dessen Forderungen nach einer rigiden Schutzzollpolitik werden. Als Wissenschaftler war von Dietze aber auch eher liberalen Positionen verpflichtet. Gerechte Preise, so Konstantin von Dietze, bildeten sich eher auf freien, denn auf staatlich oder von Kartellen, Syndikaten und ähnlichen Machtgebilden bestimmten Märkten aus. Auch mit den folgenden Auffassungen gehörte Konstantin von Dietze eher ins liberale Lager als ins nationalistische. Das sind jetzt Positionen von 1930, die ich kurz darlege. Allen Gegnern marktwirtschaftlicher Strukturen im Bereich der Landwirtschaft hielt er entgegen, Zitat, im Ganzen hat die Verkehrswirtschaft auch die Lage der ländlichen Bevölkerung erleichtert und gefestigt. Und mit dem Hinweis, dass nur die Einbindung der nationalen Landwirtschaft in internationale Märkte natürlich verursachte Versorgungslücken ausgleichen können, erteilt er allen Autarkieanhängern eine Abfuhr. Also er sagt ganz klar, früher, als es noch keine weltweite Verkehrswirtschaft gab, waren diejenigen, die Missernte oder Seuchen hatten, dem Tode ausgeliefert. Und in der modernen Verkehrswirtschaft lässt sich das ausgleichen. Die Forderung nach Autarkie, die von Dietze hier strikt ablehnte, war übrigens ein sehr beliebtes Thema der nationalen Kräfte im Ende der Weimarer Republik. Der Agrarökonom denkt, wenn er von Familienwirtschaften spricht, auch nicht an vorindustrielle Idyllen, wie das zuletzt auch in einem großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung dargelegt wurde. Da wurde von Dietze so als ein Theoretiker des Bauerntums des frühen 19. Jahrhunderts dargestellt. Denn, so von Dietze, Familienwirtschaften dürften sich weder moderner Technik noch kommerziellen Denken, das heißt für den Markt produzieren, eben nicht bloß für Eigenversorgung, sondern für den nationalen und für den Weltmarkt zu produzieren, verschließen. Das schließt die Arbeit mit Krediten ein. Das ist wichtig bei seiner Beurteilung nachher des Reichserbhofgesetzes. Sie dürften sich nicht vor Rationalisierungen in Betrieb und Vertrieb verschließen. Und Dietze rät in puncto Rationalisierung von den Amerikanern, Dänen und Holländern zu lernen. Auch das eine bemerkenswerte Position für einen Mann, den man gewöhnlich dem rechten Lager zurechnet. Dort war ein starker Anti-Amerikanismus weit verbreitet. Wenn man von Dietzes Stellung innerhalb der deutschen Volkswirtschaftslehre der letzten Weimarer Jahre erfassen will, ist ein Blick auf die Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik im Jahr 1932 hilfreich. Werner Sombart, der im September 1932 zum Vorsitzenden gewählt worden war, hatte als Thema der Dresdner Tagung, das war die letzte Tagung des Vereins für Sozialpolitik vor dem Krieg oder vor der Neugründung nach dem Krieg, als Thema die Weltwirtschaftskrise und Fragen der Autarkie festgelegt. Die Frage der Autarkie war damals ein ganz großes Thema und nationale rechte Kräfte vom Tatkreis, natürlich die NSDAP, auch die DNVP, da gab es große Anhänger der Autarkie. Dass Haupttrainer wie Gerhard Kolm, Alexander Rüstow und Emil Lederer entschieden gegen alle Autarkietendenzen in Politik und Wirtschaft auftraten, überrascht nicht. Dass aber auch Konstantin von Dietze so entschieden gegen alle Versuche, die deutsche Wirtschaft primär autark zu gestalten, argumentierte, war für diejenigen, die wie Sombart oder Brinkmann auf eine autarkiefreundliche Wortmeldung eines mit Agrarfragen, einem Lieblingsthema der Autarkisten, eines mit Agrarfragen befassten Ökonomen gehofft hatten, eine Enttäuschung. Sombart sprach später mit Blick auf die Vorträge in Dresden wirklich von einer furchtbaren Katastrophe einer liberalistisch-sozialdemokratischen Parteikundgebung. Also Dietze hat sich weder als Liberaler empfunden, obwohl er Berührungspunkte zu den Liberalen hatten, und schon gar nicht als Sozialdemokrat. Dass man von Konstantin von Dietze etwas anderes erwartet hatte, zeigt nicht nur Somberts Erinnerung, sondern auch Emil Lederer, der als überzeugter Antinationalist und Theoretiker, einer führenden Theoretiker der damaligen Zeit in der Nationalökonomie, das Co-Referat zu von Dietze halten sollte. Er war überrascht. Er bemerkte gleich zu Beginn seiner als Entgegnung gegen von Dietze geplanten Rede, wörtlich: Herr von Dietze ist leider kein Autarkist. Herr von Dietze habe aus Grundanschauungen herausgesprochen, denen niemand widersprechen wird. Lederer täuschte sich, als er das Referat hielt. Denn in der Diskussion wurde von Dietze frontal angegriffen, von Walter Eucken. Ihm machte von Dietze mit seinen Bemerkungen zu zeitweiligen Schutzzöllen, staatlichen Subventionen und staatlichen, obwohl zeitlich beschränkten Preisregulierungen zu viele antiliberale Zugeständnisse. Dietzes Formel, die Formel durch zeitweilige Autarkie auf bestimmten Gebieten zur Weltwirtschaft, hielt er entgegen durch Autarkie ins Verderben. Wir kommen ins Jahr 1933. Bevor ich Konstantin von Dietzes Weg durch die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft nachzeichne, möchte ich kurz darlegen, wie er nach 1945 sein Verhalten in den ersten Jahren der Diktatur einschätzte. Konstantin von Dietze hat, und ich finde, das ist auch vorbildhaft, hat seine Irrtümer nie verschwiegen, nie verschleiert, nie kleingeredet, und er hat sie auch nie aus angeblich zwingenden Umständen heraus erklärt. Ich konnte ja nicht anders handeln, ich musste ja so. Wenn ich nicht so gehandelt hätte, hätten andere gehandelt. Nein, er hat sich ihnen als Person, das heißt als für alle Äußerungen, Einstellungen und Handlungen selbst verantwortlicher gestellt. Das Personenbild, was wir in den Freiburger Denkschriften finden, für seine Handlungen, für seine Mitmenschen und vor allen Dingen für Gott immer selbst verantwortlich zu sein, dieses Personenbild hat Konstantin von Dietze immer an sich angelegt. Er hat nicht drum herum geredet, wenn er Mist gemacht hat, kann man so ganz kurz sagen. Und Konstantin von Dietze hat sich geirrt. Schon die während der Haft 1944 bis 1945 geschriebenen Erinnerungen bekennen, dass der Wahlsieg der NSDAP im März 1933 seinen Erwartungen entsprach. Aber, so von Dietze ehrlich weiter, auch meinen Wünschen. Denn nur auf diesem Wege erhoffte er sich die Bildung einer funktionsfähigen Regierung. Und wirklich weiter in den Erinnerungen: Die äußere Freiheit wieder zu erlangen, verlorenes Land wieder zu gewinnen, auch darüber hinaus deutschen Einfluss und deutsche Geltung machtvoll auszubreiten, das waren Aufgaben und Ziele, die uns alle innerlich ansprachen. Wir waren ohne lange Überlegung davon überzeugt, dass all dies dem deutschen Volke wirklich nutzen würde. In vielen Vorträgen, die größtenteils auch gedruckt wurden, sprach er nach 1945 davon, dass er den Nationalsozialisten Sympathien entgegengebrachte, weil sie am entschiedensten gegen das Versailler Diktat kämpften, das ist Dietzes Wortwahl, und Erfolge erzielten, die ihren Vorgängern versagt geblieben waren. Er bewunderte die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und viele Erfolge der Sozialpolitik. In seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Zeit bis 1939 bot er Überblicke über die ersten Schritte der nationalsozialistischen Agrarpolitik und vermittelte, wie sein Lehrbuch Volkswirtschaftspolitik von 1936 zeigt, das, was der Student der Rechtswissenschaft, das Buch erschien in der Reihe Neue Rechtsbücher für das Studium der Rechts- und Sozialwissenschaften, über allgemeine Wirtschaftspolitik zum Examen wissen müsse. Konstantin von Dietze bietet in diesem Buch eine von positiven, also zustimmenden Untertönen getragene Schilderung der nationalsozialistischen Wirtschaftsordnungspolitik, zu der nach Konstantin von Dietze ja vor allen Dingen die Sozialpolitik gehört. Sehr zustimmend äußert er sich zur Familienpolitik und es gibt viele positive Bemerkungen zu wesentlichen Grundzügen der Agrarpolitik. Positiv schätzt er viele Aspekte der kartellfreundlichen Politik ein und der staatlich regulierten Preisbildung. In einer Zeit, in der das Wort Liberalist als Schimpfwort schlechthin galt, kritisiert Konstantin von Dietze den Liberalismus. Nun mag man denken, aha, hier schwimmt er ja voll auf der Woge der Zeit. Aber es ist keine grundsätzliche Kritik am Liberalismus. Denn dieser, so von Dietze, könne funktionieren, wenn er auf sittlichen Voraussetzungen aufbaue. Und die sittlichen Voraussetzungen sieht von Dietze im Christentum begründet. Es gibt ähnliche Gedanken bei Walter Eugen im Briefen an Rüste, wo er auch sagt, auch der Liberalismus brauche eine religiöse Fundierung. Aber das ist, liest sich schon ganz anders als das, was man in der Zeit gewöhnlich über Liberale schreibt. Die wurden scharf angegriffen. Und das erscheint mir sehr wichtig, wenn wir den letzten Text von Dietzes, den ich heute noch besprechen werde, uns nachher ansehen, erscheint mir folgende Bemerkung sehr wichtig. Von Dietze muss in diesem Buch folgende Themen behandeln. Er muss den Binnenhandel behandeln. Er muss die Zinspolitik behandeln. Er muss den Außenhandel behandeln. Er muss Geldtheorie und Geldpolitik behandeln. Das waren alles Themen, an denen die andere Autoren dazu genutzt haben, um antijüdische, antisemitische Stereotype loszuwerden. Ein berühmtes Beispiel aus Freiburg ist Hans Grossmann dort mit Eugen und Böhm, Mitbegründer der Freiburger Schule. Bei Dietze finden sich weder in den historischen noch in den aktuell systematischen Ausführungen zu diesen Punkten überhaupt Bemerkungen zum Thema Juden und ihre verhängnisvolle Rolle in der Wirtschaft. Er spricht dort gar nicht von besonderen Völkern oder anderen. Das behandelt er ganz nüchtern, so wie er das andere darstellt, ganz nüchtern. Da gibt es keine Verweise auf die Juden. Er nutzt nicht die Gelegenheit, die viele genutzt haben, um jetzt etwas loszuwerden, was einem vielleicht auf der Seele brennt. Spielt keine Rolle. Konstantin von Dietze hielt seine Arbeiten von jeglichem nationalsozialistischem ideologischem Beiwerk frei. Er widersetzte sich in den Anfangsjahren des Regimes immer dann den Machthabern, obwohl er sie noch positiv einschätzte, wenn sie zwei seiner Lebensgrundprinzipien verletzten oder deren Verletzung anordneten. Das Prinzip der Wahrheitssuche in der Wissenschaft und das Prinzip der Freiheit der Wissenschaft. Und zur Freiheit der Wissenschaft gehört für ihn auch die freie Verwaltung wissenschaftlicher Vereine. Sein couragiertes Verhalten möchte ich an drei Beispielen verdeutlichen. Konstantin von Dietze widersetzte sich entschieden dem Plan Friedrich von Gottel und Lilienfels, Heinrich Hunke, einen nationalsozialistischen Volkswirt und radikales NSDAP-Mitglied, auf ein Ordinariat der Berliner Universität zu berufen. Er, so von Dietze, lehne es ab, wirklich aus der Universität eine Parteischule zu machen. Zusammen mit Heinrich von Stackelberg, einem der bedeutendsten Theoretiker der damaligen Zeit und NSDAP-Mitglied, verhalf Konstantin von Dietze entgegen allen Gesetzesbestimmungen dem jüdischen Doktoranden Arnold Horwill 1937 zum Doktortitel. Horwill lud Dietze später zu einem großen Besuch nach Israel ein. Dazu vielleicht noch 3-4 Worte am Schluss. Von Dietze widersetzte sich zusammen mit seinem Lehrer Max Sehring dem Reichserbhofgesetz. Das beinhaltet die Einschränkung der Freiheit des Eigentümers, die Einschränkung der Kreditfähigkeit oder überhaupt die Möglichkeit, Kredit zu nehmen, die Bindung des Gesetzes an Rasse und das Bauerntum als Blutquelle der Nation. Er hat im Bauerntum zwar das gesündeste Teil der Nation gesehen, aber von Blutquelle oder Ähnlichem sprach von Dietze nicht. Die Konflikte zwischen den Machthabern und der Gruppe um Sehring und Dietze führten schließlich zur Schließung des Instituts. und damit also zur Schließung einer der bedeutendsten Einrichtungen der deutschen Wirtschaftswissenschaften der damaligen Zeit. Ein weiteres Beispiel von Dietzes couragierten Eintreten zu einer Zeit, als er auch noch Illusionen hatte oder Hoffnungen hatte, die an die nationalsozialistische Politik band. Auf einer Sitzung des Hauptausschusses des Vereins für Sozialpolitik im April 1935 wurde über den weiteren Weg des Vereins diskutiert. Der Vorsitzende Werner Sombart plädierte für die Auflösung des Vereins, weil eine öffentliche Diskussion von weltanschaulich verschiedenen Standpunkten über brennende Tagesfragen nicht mehr möglich sei. Von Dietze pflichtete Sombart bei, es komme zwar nicht mehr in Frage, so wörtlich, auf Entscheidungen unter Beeinflussung der öffentlichen Meinung einzuwirken, aber man könne maßgebliche Persönlichkeiten doch beraten. Und aus dieser Hoffnung heraus unterhielt Konstantin von Dietze bis 36, 37 doch recht viele Kontakte zu Parteigrößen, Staatsgrößen, führenden Wirtschaftspolitikern. Von Dietze wurden mit der Hoffnung, doch noch beraten zu können, auch zum Vorsitzenden gewählt und versprach, sich für die Unabhängigkeit des Vereins einzusetzen. Bald musste er aber feststellen, dass die zuständigen Stellen die Vorstellungen von Dietzes ablehnten, seine Vorstellungen ablehnten. Heinrich Hunke, den wir schon kennengelernt haben, und der inzwischen als Berliner Gauwirtschaftsberater tätig war, präsentierte von Dietze einen Forderungskatalog, nachdem der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg der Überführung des Vereins in eine unter nationalsozialistischer Führung stehende wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft grundsätzlich zugestimmt hatte. Konstantin von Dietze und sein Stellvertreter Otto von Swiedeneck-Südenhorst, NSDAP-Mitglied, lehnten die nationalsozialistischen Forderungen ab. Sie lösten den Verein auf und sie weigerten sich auch, das Vereinsvermögen an den inzwischen gegründeten von Nationalsozialisten dominierte deutsche wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zu überführen. Das sind auch deutliche Beispiele für von Dietzes Widerstand gegen die Gleichschaltung der Wirtschaftswissenschaften in den 30er Jahren. Alle diese Akte des Widerstehens führten dazu, dass von Dietze aus Berlin strafversetzt wurde. Er sollte zuerst zurück nach Jena kommen, aber dann bekam er den Ruf auf den Lehrstuhl von Karl Diehl und kam nach Freiburg. Eucken hatte übrigens schon zuvor versucht, Dietze nach Freiburg zu holen, in einem ganz regulären Verfahren, aber von Dietze hielt noch an Berlin fest. Wir kommen jetzt also von einzelnen Akten des Widerstehens aus dem Glauben heraus zu Dietzes Widerstand, grundsätzlichem Widerstand. Und hier ist wichtig, sich Dietzes Hauptprinzip, ich habe vorhin zwei Prinzipien seines Lebens genannt, sein Hauptprinzip überhaupt, nämlich der Glaube, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, müssen wir hier bedenken. Von Dietze war nach 1933 kirchenpolitisch sehr engagiert. Er war Mitglied im Bruderrat im Kreis Potsdam, Bruderrat der Bekennenden Kirche, und lernte in dieser Eigenschaft 1937 Dietrich Bonhoeffer kennen. Eine der wichtigsten Bekanntschaften seines Lebens. Und von 37 bis 43, also bis zur Verhaftung Bonhoeffers, trafen sich beide sehr, sehr oft. In seinem Potsdamer Haus verkehrte regelmäßig Martin Niemöller, der 1938 als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers festgesetzt wurde. Ein enger Bekannter und Vertrauter von Dietzes. Positionen, die von Dietze künftig nicht mehr aufgab und die ihm zu einer doch ganz anderen Einstellung brachten als in den Jahren, die wir bisher betrachtet haben, formulierte er in einem Vortrag auf der Evangelischen Woche 1936 in Berlin. Er sagt deutlich noch, dass er zu denen gehöre, die der nationalen, sozialen und sittlichen Schwung der nationalsozialistischen Bewegung, dass sie den begrüßten, hält aber sofort unmissverständlich fest, dass der Ausgangspunkt des Nationalsozialismus von Rasse und Volk nicht als der letzte ruhende Pol in der Erscheinung und Flucht anerkannt werden könnte. Die Nationalsozialisten wollten von diesem Ausgangspunkt die Menschen erziehen, aber so von Dietze weiter können sie das. Sie sind so von Dietze von dieser Welt eine weltliche Obrigkeit. Wenn eine solche Macht nun aber den Versuch mache, Zitat wörtlich, die Herzen zu wandeln, Erziehungsarbeit zu leisten, überschreite sie ihr Mandat. Und obwohl wir der Verpflichtung, so von Dietze, der Obrigkeit Gehorsam leisten zu müssen, ernst und ehrlich nachkommen wollen, müssen wir mit Luther klar benennen, wo die Grenzen für die Wirkungsmöglichkeiten der weltlichen Macht und für die Gehorsamspflicht liegen. Dort, wo die Herrscher ihr Handwerk zu weit strecken, wo sie sich anschicken, Hirten zu werden, wo sie über die Seelen regieren und einen bestimmten Glauben erzwingen wollen. Das sind Positionen, die wichtig sind für die Herausbildung der Auffassung, die dann in Freiburg eine große Rolle spielten. Sein kirchenpolitisches Engagement und seine deutlichen Worte, von denen ich hier einige zitiert habe, brachten ihn 1937 in einen ersten wirklich schweren Konflikt mit den Machthabern. Als er einen Pfarrer der bekennenden Kirche in seiner Potsdamer Gemeinde vertrat und entgegen der Weisungen des Superintendenten, der den Gottesdienst von einem Pfarrer der deutschen Christen durchführen lassen wollte, mit den bekennenden Christen aus der Kirche ausgezogen ist und vor der Kirche einen Gottesdienst gefeiert hat. Aufgrund dieser Sache wurde Konstantin von Dietze angezeigt und inhaftiert. Er wurde, damals gab es noch Reste, wirklich freier Gerichte, freigesprochen. Die Hafterfahrung, die Tatsache, dass er inhaftiert war und dass ein Verfahren gegen ihn anhängig war, spielte allerdings eine Rolle von dieses zweiten Verfahren, auf das wir nachher zu sprechen kommen, 1944, 1945, als er wegen Landesverrat angeklagt wurde. Es steht dann in den Akten drin, dass der Tatsache, dass er 37 bereits inhaftiert war, Beweise, dass er ein unbeirrbarer Gegner des Nationalsozialismus war. In der Haft selber, in den Hafterinnerungen von 37, da ist noch was ganz Interessantes. Dort reflektiert von Dietze über sein bisheriges Verhalten, sagt, dass man dem Nationalsozialismus widerstehen müsse, aber sagt, nur innerhalb der Grenzen der Kirche. Als Christ habe er keinerlei Mandat, politisch zu handeln und sich zu politischen Fragen zu äußern. Das ist interessant, 37 ist das. Dass es anders kommt, wissen Sie vielleicht als Freiburger schon. Es gab schon viele Vorträge über die Denkschriften. Sehr schön hat die Einschätzung von Dietzes, hat ihr widersprochen, Eugen Gerstenmeier, der Mitglied des Kreisauer Kreises und späterer Präsident des Bundestages, der mit Blick auf von Dietzes Haft 1937 bemerkt, abgeschreckt hat ihn jene Gestapo-Haft nicht. Im Gegenteil, er trat den entscheidenden Schritt über die bekennende Kirche hinaus. Er ging in den politischen Widerstand. In Freiburg kam Konstantin von Dietze in einen Kreis von Gleichgesinnten. Er kannte und schätzte Walter Eugen, er kannte Adolf Lampe und er kannte Gerhard Ritter vor allen Dingen aus gemeinsamer Arbeit in der bekennenden Kirche. So fand er schnell Anschluss. Er stieg in das bereits bestehende Seminar von Karl Diehl ein. War Emeritus, aber führte das bis 1943 weiter, der Einzelne und die Gemeinschaft. Ein Kreis, in dem in wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit und Offenheit grundsätzliche Fragen der politischen und wirtschaftlichen Ordnung, aber auch politische Tagesereignisse besprochen wurden. Die Teilnehmer des Diehl-Seminars wurden Zeugen der Ausschreitungen gegen die Juden in Freiburg, Augenzeugen des Brandanschlages auf die Freiburger Synagoge. Die Reaktionen sind bekannt aus dem Brief Gerhard Ritters an seine Mutter, der sagt, das ist das Abscheuliche und Ekelerregendste, was wir in der letzten Zeit erlebt haben. Und eine Reaktion war die Bildung des Freiburger Konzils. Der Begriff Konzil, ja, wo kommt der her? Marianne Kirchhofer, die Tochter Konstantin von Dietzes, erinnert sich, als in dem Kreis um meinen Vater katholische Kollegen, auch Theologen hinzugezogen wurden, sagte mein Vater aus Spaß zu meiner Mutter, wir haben heute Abend Konzil. Und dieser Begriff hat sich dann in der Literatur durchgesetzt. Wer war der Gründer des Konzils? Wir wissen es nicht genau. Gerhard Ritter immerhin nennt aus drei verschiedenen Anlässen Konstantin von Dietze. Dass man sich auf Veranlassung von Konstantin von Dietze getroffen habe, sicherlich hat eine große Rolle Adolf Lampe bei der Gründung gespielt. Die erste Sitzung fand auch im Hause Lampes in der Goethestraße 66 statt. Allerdings bereits dieses Beispiel, wer hat denn das nun gegründet? Es spielt ja eigentlich auch keine große Rolle. gibt uns aber die Möglichkeit, auf einen Punkt hinzuweisen, auf die sehr problematische Quellenlage. Alles, was nun kommt, also von 1938 an, da haben wir einige Texte, aber wir haben kaum Quellen, die die Texte begleiten, die uns viel sagen könnten oder Aufschluss geben könnten über die Entstehung der Texte. Wie wurde diskutiert? Wer war dafür, wer war dagegen? Also die Quellenlage wird deutlich, wenn man sich die Nachlässe anguckt. Nachlass Ritters, Nachlass Böhms, Lampes Nachlass, Dietzes Nachlass, Eugens Nachlass. Dort finden sich kaum Sachen, die nicht rein wissenschaftliche oder ganz familiäre Themen betreffen aus den Zeiten 38 bis 44. Das wurde im Grunde in zwei Phasen vernichtet. Nach dem 5. April 43, der Verhaftung Bonhoeffers, und natürlich nach dem 20. Juli 44. Wir sind in all dem, was wir jetzt machen, doch auf eine sehr, sehr schmale Quellenbasis angewiesen. Ein Resultat dieses Nachdenkens im Gefolge der Reichspogromnacht war eine Denkschrift »Kirche und Welt, eine notwendige Besinnung auf die Aufgaben des Christen und der Kirche in unserer Zeit«. Die Verfasser, also sagt davon Gerhard Ritter und zwei Pfarrer der Bekennenden Kirche, Otto Hof und Karl Dörr, hätten diese Schrift verfasst, aber sicherlich war sie ein Dokument, was die Meinungen der Konzilsteilnehmer insgesamt wiedergibt, fragt nach den Grenzen des Gehorsams gegenüber einem Staat, der offen die göttlichen Gebote missachtet und verletzt. Und sie fragen nach den Aufgaben des christlichen Predigers angesichts der Sünden der Menschen und der Lage der christlichen Gemeinde. Und weiter, sie fragen nach den praktischen Folgerungen für das Handeln der Kirche und der Christen. Ich will einfach nur ganz kurz mit zwei Zitaten deutlich machen, welcher Geist in dieser Schrift herrscht. Der biblischen Einsicht, dass alle Menschen ohne Unterschied der Rassen vor Gottes Augen Sünder sind, macht den Christen die uneingeschränkte Selbstverherrlichung des eigenen Volkstumes ebenso unmöglich wie die unterschieds- und schrankenlose Verurteilung fremder Volksart und aller ihrer Erbeigenschaften als minderwertig oder gar verbrecherisch. Den öffentlichen Geist der Selbstüberhebung und Selbstgerechtigkeit eines ganzen Volkes jetzt gilt es zu bekämpfen, denn dieser öffentliche Geist hat uns nun dahin geführt, dass ungestraft in aller Öffentlichkeit die allerelementarsten Gebote christlicher Sittlichkeit, die 10 Gebote, in ihrer allerschlichtesten Form gröblich verletzt werden konnten. Und die Freiburger Denkschrift bringt ein Beispiel dafür, wie gepredigt werden solle. Und sie verweisen auf Gollwitzers Bußpredigt vom 16. November 1938. Helmut Gollwitzer hatte in dieser Predigt zum Buß- und Bettag in eindringlicher Weise das Leid der Juden nach der Pogromnacht angesprochen und die Christen zur Solidarität mit den bedrängten und verfolgten Juden aufgefordert. Die Freiburger nennen diese Predigt als ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man daran denkt, mit welchen Vorwürfen Konstantin von Dietz heute in der Forschung konfrontiert ist. Interessant ist, wie die Freiburger zu dieser Predigt kamen. Helmut Gollwitzer war regelmäßiger Gast im Hause Franz Böhms in Jena. Er war mit Ricardo Hoch, Franz Böhms Schwiegermutter, sehr gut befreundet. Und Franz Böhm sandte sie nach Freiburg. Und Ricardo Hoch schrieb an Gollwitzer am 1. Januar 1939, es freut mich so sehr, von meinem Schwiegersohn zu hören, was für eine starke Wirkung ihr Wort und ihre Person in Freiburg ausgeübt haben. Das zeigt nochmal sehr schön die Verbindung auch Jena-Freiburg und dass Franz Böhm auch in Jena immer ein Freiburger blieb. Mitglied des Freiburger Kreises und auch der Freiburger Schule. Diese Denkschrift wurde hektografiert oder auf Maschine vervielfältigt und im süddeutschen Raum verbreitet. Im Nachlass Walter Eugens liegt ein Exemplar. Und wenn man sich das ansieht, wird deutlich, dass wir wahrscheinlich nicht mehr viele davon finden. Also die Suche, wo liegt denn nun was, ist fast aussichtslos. Das ist auf ganz brüchigem Papier, was zu zerbröseln beginnt. Das wird jetzt restauriert, aber wenn die Denkschrift nicht vernichtet wurde von Leuten, so sind sicherlich auch viele, die verteilt wurden, verlustig gegangen. Aber auf alle Fälle wissen wir, dass Konstantin von Dietze ein Exemplar der Denkschrift Dietrich Bonhoeffer zukommen ließ. Wir haben über die Arbeit im Konzil, das ja wir haben die Denkschriften, aber was passierte zwischen 38 und 42? Da haben wir sehr wenig, ich habe es schon gesagt. Es sind einzelne Bruchstücke, die in den Nachlässen überliefert wurden, was in dem Konzil gemacht wurde. Was überliefert ist, ist wirklich interessant. Vortragsthemen, das hauptsächlich die Kreisen um Naturrecht und um Marktformen und Wettbewerb. Mit dem Versuch, Ordnungsdenken und Naturrecht in der evangelischen Rechts- und Wirtschaftslehre, so Konstantin von Dietze an Walter Eucken in einem Brief, das zu etablieren, reagierte Konstantin von Dietze auf den herrschenden Rechtspositivismus, der, so der Autor 1939, auf einer Konzilssitzung, das ist zufällig mal ein Protokoll, was wir haben, der das Recht zu einer Funktion der Macht erniedrige. Unter Naturrecht verstand von Dietze ein Kennwort für alle systematischen Bemühungen um Weisungen und Verbote und um verbindliche Richtschnuren für positive Rechtssätze und Ordnungen, die zugleich eine Kritik der bestehenden Gesetze und Ordnungen ermöglichten. Und die Richtschnur zur Beurteilung der Wirtschaftsordnungen fand er in Eukens Marktformenlehre. Eukens Begriff der funktionsfähigen und menschenwürdigen Ordnung taucht von 41-42 in von Dietzes Schriften auf. Und von Dietze sah mit Eucken darin, dass für ihn war wichtig, Macht zu minimieren und eine eigenverantwortliche Persönlichkeit herauszubilden. Mit den Denken in Kategorien des evangelischen Naturrechts und Eukens Gedanken zur funktionsfähigen und menschenwürdigen Ordnung kamen zunächst von Dietze und Eucken zu einer radikalen Widerstandsposition. Für von Dietze zitiere ich ein bisher in der Literatur zu von Dietze noch unbekanntes Dokument. Es ist ein Gesprächsprotokoll, das Kurt Hesse angefertigt hat, zu dem Zeitpunkt, als er mit von Dietze 1941 sprach, Oberst, Dozent an der Militärschule in Potsdam. Und er kannte von Dietze aus Potsdamer Zeiten. Bei einem meiner späteren Gespräche mit Dietze über Gördeler, einen der Vorkämpfer der Widerstandsbewegung im Presseclub in der Berliner Tiergartenstraße, fielen im Kriegsjahr 1941 die Worte vom Gewissenskonflikt und vom Bruch des Fahneneides. Unsere Meinungen stießen hart aufeinander. Der Soldat, das war Kurt Hesse, vertrat den Standpunkt, dass der Krieg, auch wenn er in seinen Motiven nicht zu vertreten sei, doch weitergeführt werden müsste. Versuche man Hitler jetzt zu stürzen, so könne dies nur den militärischen Zusammenbruch Deutschlands bedeuten. Der Verlust des Krieges wiege schwerer als die weitere Herrschaft Hitlers. Nicht wenige Offiziere seien der Meinung, dass der Soldat nach einem gewonnenen Krieg mit Hitler und der Partei aufräumen könnte. Für den Wissenschaftler, hier ist von Dietze gemeint, gab es dagegen nur die sofortige Aufkündigung des Gehorsams und den Bruch mit dem System. Der Kriegsverlust bedeute wenig gegenüber den Schaden, den das deutsche Volk bereits an seiner Seele genommen habe. Die Freiheit der Persönlichkeit, ihr Anspruch auf ungehinderte Glaubensausübung und Meinungsäußerung und der geordnete Rechtsstaat seien wiederherzustellen. Also hier ist schon deutlich, dass von Dietze sich in einem Gespräch also deutlich für den Sturz des Systems ausspricht. Und das ist weit über das nur Widerstand aus Glauben. Und wie Dietze sich als Widerstandskämpfer verstand oder wie tief er in den Widerstand eingedrungen war, zeigt, dass er von allen Freiburgern die umfassendsten Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen hatte. Er traf sehr oft Gördeler, den er bereits seit Anfang der 30er Jahre kannte und mit dem er im Grunde genommen über alle Fragen sprach. Er traf sehr oft Dietrich Bonhoeffer. Er hatte Verbindung zum Kreisauer Kreis und trug dort auf der Tagung des Kreisauer Kreises zu Fragen der künftigen Agrarpolitik vor und plädierte dort für ein marktwirtschaftliches Agrarprogramm. Er hatte Kontakte über Franz Böhm, enge Kontakte zu Ernst von Harnack, einem sozialdemokratischen Widerstandskämpfer und bedeutenden Verwaltungsjuristen. Und er hatte Kontakte zum Kreis um Johannes von Popitz. Kein Freiburger war so eingebunden in den deutschen Widerstand der Zeit nach 1940. Die Ergebnisse des Gedankenaustausches der Freiburger flossen in einer Arbeit ein, die Dietrich Bonhoeffer in Auftrag gegeben hatte und die oft als Bonhoeffer-Denkschrift firmiert und weswegen auch der Kreis, der diese Arbeit geschrieben hat, als Bonhoeffer-Kreis firmiert. Und da ist nochmal ein Blick auf Bonhoeffer sehr interessant. Bonhoeffer begann 1941 ein intensives Nachdenken über Kirche und Welt und über die Verantwortung der Christen in der Welt und für die Welt. Das ist in seiner Ethik, in diesen Texten zur Ethik niedergelegt. Er begründete das Widerstandsrecht theologisch, den Tyrannenmord, und sagte hier, dieser müsse auf eigene persönliche Verantwortung geschehen, aber in der Hoffnung auf Gottes Gnaden. Dazu gibt es 1942, in einer Zeit, in der von Dietze sehr häufig mit Bonhoeffer zusammenkam, ein Gespräch, das ist protokolliert, also von Bonhoeffer und Werner von Haften, einem der nach dem 20. Juli hingerichteten, über den Tyrannenmord. Von Haftens Frage, ob der erlaubt sei, sagt er ja, aber Bonhoeffer gleich, was soll danach kommen? Bevor der Tyrann ermordet werde, müsse man wissen, was danach kommt, und man muss es sicherstellen, dass ein institutionelles Gefüge vorhanden sei, das verhindere, dass nach Hitler ein neuer oder gar zwei neue Hitler kämen. Und auf die Frage, ob die Kirche diese Grundzüge, die Grundzüge dieses Gefüges ausarbeiten solle, sagte Bonhoeffer, nein, das ist das Theokratieproblem. Diese Grundzüge, Ausarbeitung der Grundzüge liege in der Hand christlicher Fachmänner. Und er fand die christlichen Fachmänner in Freiburg. Nach Bonhoeffers Bitte, eine Denkschrift zu verfassen, die für Verhandlungen nach dem erhofften und erwünschten Kriegsende, also Basis für Friedensverhandlungen sein könnte, für Verhandlungen auf einer Weltkirchenkonferenz, aber auch mit englischen Politikern, bildete sich in Freiburg eine Gruppe, Lampe, Ritter, Eucken und von Dietze, die eine große Denkschrift verfassten, die Grundsätze einer Sozialethik entwickeln, die sich streng an den 10 Geboten orientierten. Ich will nur ganz kurz sagen, in dieser Denkschrift wird diese Nachkriegsordnung sollte von einem Rechtsstaat gekennzeichnet werden, in dem die Grundrechte uneingeschränkt gelten. Es wird eine Wirtschaftsordnung skizziert, die radikal dem nationalsozialistischen Zentralverwaltungsprinzip entgegengesetzt ist. Ein Wort noch zu dieser Skizze der Wirtschaftsordnung. Ich sagte schon, Herr Goldschmidt hat dazu sehr viel veröffentlicht. Dieser Anhang 4 gibt einen guten Eindruck von dem gesamten Papier. Es ist ein Kompromisspapier. In diesem Anhang 4 zur Wirtschafts- und Sozialordnung finden sich sehr oder Äußerungen, die aus Eukens Denken über Wettbewerb und Marktformen kommen. Es finden sich aber auch sehr viele Äußerungen, die eher so an eine starke Rolle des Staates kommen, die eher aus der Schule von Lampes kommen. Es finden sich bestimmte Lieblingsideen von Dietzes mit einer besonderen Rolle von Verbänden. Es gibt relativ viele Bemerkungen zur Landwirtschaft. Es war auch nicht wichtig, in diesem Punkt das alles auszudiskutieren. Wichtig war, in der Denkschrift zu zeigen, dass es ein anderes Deutschland gibt, dass es ein Deutschland gibt, was auch eine Wirtschaftsordnung anstrebe, die etwas verhindern kann, was von 33 an herrschte. Also es war ein Kompromisspapier. Man hat sich auch mit Kompromissen zufrieden gegeben und hat sich gar nicht bemüht, das alles auszudiskutieren. Um Ihnen doch einen kleinen Eindruck vom Geist dieser Denkschrift zu geben, will ich mal einfach ein paar Zitate bringen. Und ich habe die Zitate bewusst ausgewählt für den letzten Punkt meines Vortrages, den ich noch ganz kurz streifen will, nämlich von Dietzes Anhang zur Judenfrage in dieser Denkschrift. Ich will die Zitate einfach ganz kurz bringen. Sie richtet sich klar gegen die rassische Weltanschauung des Nationalsozialismus und mit ihrem hohltönenden Pathos unter brutalen Anmaßlichkeit eines angeblichen Herrenvolkes. Sie fragt, ob sich aus den sittlichen Weisungen des Alten und des Neuen Testaments eine Anleitung zur Gestaltung politisch-sozialer Gemeinschaftsordnungen gewinnen lasse. Sie stellt fest, dass sich das wahre Wesen des Machtdämons in der Selbstvergötterung des sogenannten heroischen Menschen unter Nationen finde. Sie hält fest, vor Gott ist die Nation nicht ein letztes und höchstes, die Menschheit als Ganzes steht darüber. Eine egoistische Abschließung der Nationen gegeneinander mit dem Ziel geistiger und wirtschaftlicher Autarkie wird ausgeschlossen. Sie hält fest, die Tatsache, dass gewisse Unterschiede in der natürlichen Begabung zwischen den Rassen und Völkern, dass es die gebe, verleiht keinem Volk das Recht, ein anderes zu versklaven. Versklavung oder gar Ausrottung bzw. Lähmung der natürlichen Fruchtbarkeit freier Völker ist nach christlicher Überzeugung ein klarer Verstoß gegen das fünfte Gebot. Es steht auch drin, dass sich eine völlig reinliche Scheidung der Nationalitäten bei der staatlichen Grenzziehung nach geschichtlicher Erfahrung niemals vollziehen lässt, gehört die Sicherung nationaler Minderheiten gegen Vergewaltigung durch die Mehrheit zu den dringenden sittlichen Pflichten jeder geordneten Staatsgewalt. Im Abschnitt über Völkerrecht: Allen Völkern muss ihre natürlichen geschichtlichen Eigenart entsprechend politische Selbstständigkeit zukommen, und zwar so, dass jedes das andere nach seiner Eigenart leben lässt. Der Begriff Volk bestimmt sich dabei nach der natürlich-historischen Lebensgewohnheit, nicht nach Ideologien, Machtverhältnissen, Interessen. Ich habe diese Zitate, wie gesagt, mit Bedacht ausgewählt, mit Blick auf von Dietzes Anhang zur Lösung, vorläufigen Lösung der Judenfrage. Und hier noch einige wahrscheinlich grundsätzliche Anmerkungen zu dieser Denkschrift, die mir bisher zu kurz gekommen sind. Man muss diese Denkschrift als Ganzes lesen. Und dann wird deutlich, dass sie nicht widerspruchsfrei ist. Sie ist keine bis ins Letzte durchdachter und ausgefeilter Text. Das habe ich bereits bei Anhang 4 zur Wirtschafts- und Sozialordnung gesagt. Und das, was in anderen Teilen der Denkschrift gesagt, was von ihm Hauptteil gesagt wird, zur Geltung der Menschenrechte, der uneingeschränkten Geltung der Menschenrechte, unabhängig von Rasse, Religion und Volk, das ist für alle anderen Teile auch gültig. Das wird nicht in Frage gestellt. Das sind Grundlagen, die für alle anderen Lösungsvorschläge auch gelten. Man muss das Umfeld der Besprechungen betrachten. Also es gab die große Tagung in Freiburg, ich sage noch gleich was zur Chronologie, und es gab viele einzelne Treffen. Wir haben nichts darüber, bis auf wenige Schnipsel, was da besprochen wurde, wie da vorgegangen wurde. Es wurde vernichtet oder man hat es nicht dokumentiert. Man musste es geheim halten. Die Quellenlage ist, ja, fast noch schlechter als für die Zeit von 38 bis 42, wo wir doch ein paar Ausarbeitungen für Vorträge haben. Also ich hatte vorhin den Einwurf von Dietzes zum Naturrecht genannt. Es gibt im Eugen-Nachlass auch interessanterweise zum Naturrecht und zur Wettbewerbsordnung Vortragsmanuskripte, die er vor dem Konzil gehalten hat. Wir müssen, um die Denkschrift zu interpretieren, nach dem Anlass fragen, nach dem Weg, nach dem Ziel und nach dem Adressaten. Der Anlass war Bonhoeffers Bitte. Der Weg, den können wir kaum nachvollziehen. Ich nenne ihn nachher das, was wir wissen, das ist verdammt wenig über den Weg. Das Ziel war eine Gesprächsgrundlage für Gespräche, also eine Grundlage für Gespräche nach dem Zweiten Weltkrieg, und man wollte die Situation vermeiden, die nach dem Ersten Weltkrieg eingetreten ist, dass ein Diktat, also über Deutschland gefällt wird. Man wollte zeigen, es gibt ein anderes Deutschland, mit dem man verhandeln könne und das dann für einen grundsätzlich einen anderen Weg offen stehe. Und der Adressat ist im Blick zu behalten. Und der Adressat war über Bonhoeffer hinaus die anglikanische Kirche, Bischof Bell, mit seinen vielen Verbindungen, die britische Politik und Gesellschaft der damaligen Zeit. Und die besondere Beziehung, ich sage es mal, dieser Widerständler in die britische Gesellschaft hat natürlich einen Hintergrund in Bonhoeffers engen Kontakten nach England und vor allem in Gördelers, der ja mehrfach in England war und mit sehr vielen hochrangigen englischen Politikern gesprochen hat und diese eigentlich aktivieren wollte zu einer aktiveren Eintreten gegen Deutschland. Und das ist ihm immer wieder misslungen. Es ist Gördeler immer wieder misslungen, also mit dem Verweis auf die katastrophale Lage der Juden, doch die Engländer zu etwas deutlicheren Worten und Handlungen vor allen Dingen zu überzeugen. Man muss bedenken, dass allen Texten, finden wir auch ein Denken in ethnopolitischen Ordnungskategorien. Das ist aber nicht mit normativen Bemerkungen verbunden. Man spricht, Völker sind anders, Völker haben Eigenarten, einzelne Völker haben bestimmte Talente oder bestimmte Fähigkeiten. Aber es wird nirgendwo gewertet, dass das eine besser oder das andere schlechter sei. Aber es ist ein Denken, wo man ganz stark in Völkern denkt und sich multinationale Gesellschaften, kann man sich nicht vorstellen. Das Ziel ist praktisch der relativ reine Nationalstaat. Also jedes Volk soll einen Nationalstaat haben. Man muss bei der Beurteilung dieses Anhanges mit diesen Vorschlägen über ein internationales Judenstatut bedenken, dass in dem Kreis keiner war, der die völkerrechtliche Kompetenz hatte, solche Fragen zu behandeln. Es waren mehr oder weniger alles völkerrechtliche Dilettanten. Ich will ganz kurz etwas zu dieser, was wir überhaupt wissen, über den Weg sagen. Das geht oft verloren. Wir haben einen Notizzettel Bonhoeffers vor dem 9.10.42 mit Stichworten zum Inhalt der geplanten Denkschrift. Da steht Juden drauf. Wir haben einen Tagebucheintrag Erik Wolfs, dass Bonhoeffer und Konstantin von Dietze bei ihm waren. Wir haben einen Kalendereintrag von Konstantin von Dietze vom 15. Oktober 1942, dass er sich mit Gürdeler getroffen habe und über die Lösung, der, Dietze schreibt, der sogenannten Judenfrage gesprochen habe. Wir wissen, dass im November 1942 das Konzil getagt hat mit einigen auswärtigen Gästen und dass dort Gürdeler über seine Vorschläge über die Lösung zur Lösung der Judenfrage vorgetragen habe. Ritter schreibt, die haben uns nicht ganz überzeugt. Und er schreibt, unsere Ausführungen sind anders. Er schreibt interessanterweise nicht von Dietze, sondern schreibt, unsere Vorschläge sind anders. Wer ist mit unserer gemeint, von denen Ritter spricht? Und wir haben einen Kalendereintrag von Konstantin von Dietze, der wurde bisher nicht beachtet, über ein Gespräch mit Walter Eucken über die Denkschrift und über die Verfolgung der Juden. Dort heißt es, Juden, Antisemitismus gleich antichristlich, Nietzsche, Heidegger, die Juden haben das Christentum gemacht. Das ist nicht viel, aber man weiß, man hat in dem Kreis darüber gesprochen. Und wir haben zwei Notizen von Dietzes Kalendereinträge, dass er sich mit Bonhoeffer und anderen in Berlin getroffen habe. Wir wissen nicht, worüber sie gesprochen haben. Das Einzige aus einer Notiz Bonhoeffers wissen wir, dass Bonhoeffer über die theologische Intention Ritters sehr unzufrieden war. Wir wissen nicht einmal, wann die Arbeit des Kreises eingestellt wurde. Ritter schreibt Januar 43, Walter Bauer, einer der Teilnehmer der Freiburger Tagung und vieler Berliner Treffen, lässt mit Bonhoeffers Verhaftung die Diskussionen über die Denkschrift einschlafen. Also wir wissen eigentlich, dass wir nur sehr wenig wissen. Ich will noch einen Punkt zu diesem Anhang 5, der sehr viel diskutiert wird und wo von Dietz immer wieder mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert wird, benennen. Und zwar das Adressatenproblem. Es gibt von Dietz entwirft Vorschläge, wie könnte das gelöst werden, die Frage der Juden. Man könnte immer sagen, das, was heute am nächsten liegt, das erwähnt er nicht einfach. Die Juden werden einfach der wieder volle Bürger der Staaten, in denen sie einmal gelebt haben oder in Resten noch leben. Er misstraut meines Erachtens sehr stark den Kräften des Nationalstaates, die Rechtssicherheit zu gewährleisten. Er sieht den Rechtsstaat auf der einen Seite und andererseits in den zentral- und osteuropäischen Ländern eine doch sehr stark antisemitische Grundströmung. Und er hat Misstrauen in diese Lösungsfähigkeit des Staates, das auch wirklich durchzusetzen, den Schutz der Juden als der von damals, als von den meisten als fremd empfundenen. Und vor diesem Hintergrund wird meines Erachtens seine Lösung nach einem internationalen Judenstatut, also verständlich, wenn man die englischen und britischen Adressaten im Blick hat, die damals genau auch das diskutiert haben. Es gab die Frage, sollte es einen jüdischen Staat geben? Wenn ja, wo? Das war Gürdelers Thema, der hat für einen jüdischen Staat plädiert. In der britischen Politik der damaligen Zeit war mehr, wurde ein internationales Judenstatut vorgeschlagen und man hoffte sich damit, erhoffte sich davon einen Schutz der Juden in den Ländern, in denen sie praktisch nicht als Bürger lebt, nicht als Staatsbürger der jeweiligen Länder, sondern als Angehörige dieses internationalen Judenrates. Ich finde diese Frage nach dem intendierten Leser, nach dem Adressaten sehr wichtig zur Beurteilung von Dietzes Vorschlägen. Von Dietzes Text zeigt Reste oder Grundbestände seines historisch-politischen Denkens. Ich sagte schon, er denkt in Kategorien wie Volk und Ethnie. Er geht von festen Eigenschaften einzelner Völker aus und er geht davon aus, dass Völker möglichst für sich leben sollten. Urgrund ist von Dietzes sehr starkes am heimatlichen Boden orientiertes Denken und dass er eine sehr, sehr starke Ablehnung der Moderne. Und das ist etwas, was er die Moderne nun auch mit dem Judentum, mit der jüdischen Religion verbindet. Das ist sicherlich etwas, wo in diesen Text Momente reinkommen, die uns heute sehr stark befremden. Bedenken müssen wir immer, dass die Judenpogrome des Jahres 1938 der Anlass nicht nur für von Dietze, sondern auch für seine Freiburger Mitstreiter waren, sich überhaupt in den Widerstand zu begeben und eben über diesen erst rein anfangs innerkirchlichen Widerstand in einen umfassenden politischen Widerstand zu begeben. Von Dietze wurde nach dem 20. Juli inhaftiert. Gördeler hatte ihn unter Folter seinen Namen genannt. Er sagte unter anderem aus, dass er oft mit von Dietze zusammengekommen sei, dass ihm dessen konfessionelle Beziehungen wertvoll waren und er mit ihm über wissenschaftliche Fragen gesprochen habe. Daraufhin wurde Konstantin von Dietze inhaftiert. Ich will Ihnen einen Eindruck geben von seinem Leben in der Haft. Eine Aufzeichnung über eine Vernehmung. Lange. Verlangte noch mehrmals, ich soll alle meine Bekannten nennen. Auf meine Absage war er wohl gefasst. Denn er hatte schon echten Kaffee und Zigarren für sich und mehrere andere bereit. Mit dieser Erquickung haben sie mich dann bis zur Bewusstlosigkeit verdroschen. Gebrauchten dazu Peitschen aus dicker, lederartiger Haut, wahrscheinlich Nilpferdhaut. Mir waren vorher die Hände auf den Rücken gefesselt worden. Meine Hose wurde heruntergerissen. Lange prügelte persönlich mit besonderer Inbrunst. Wenn ich anfing, bewusstlos zu werden, wurde ich mit kaltem Wasser übergossen. Von Dietze ließ sich trotz der schweren Folterungen keinen Namen entreißen. Das war wichtig für die, die aus dem Freiburger Kreis nicht inhaftiert wurden. Walter Eucken, Erik Wolf, Franz Böhm, Helmut Thielicke, der in Korntal war, der Pfarrer, die also nicht inhaftiert wurden. Gegen von Dietze wurde Anklage erhoben und die Anklageschrift wurde fertiggestellt. Und diese Anklageschrift spricht für sich und es spricht auch etwas für sich noch ein anderes Datum. Ich zitiere aus der Anklageschrift. Gegen die Angeschuldigten erhebe ich die Anklage wegen folgender Taten. Die Angeschuldigten, das sind also Konstantin von Dietze und Walter Bauer, haben sich in den Jahren 1942 bis 43 oder 44 im Inland der Putschvorbereitungen des Verräters Gördeler und seiner Hintermänner durch Vorschläge über die Wirtschafts-, sozial- und kulturpolitische Neugestaltung des Reiches beteiligt. Wobei sie wussten, dass der Umsturz durch einen Gewaltakt gegen den Führer ausgelöst werden sollte. Als Hoch- und Landesverräter haben sie sich daher außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt. An dem 9. April, an dem diese Anklageschrift fertig war, wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg ermordet. Und während von Dietze auf seine Verhandlungen wartete, das Urteil kann sich bei diesem Anklagepunkt jeder selbst denken, das wäre ein sicheres Todesurteil gewesen, während er wartete, wurden teilweise ohne Urteil in der Nacht vom 22. zum 23.04. Dietzes Zellennachbarn Klaus Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher, Hans John und Justus Perls erschossen. In den Nächten, in den darauf noch vorangegangenen Nächten, wurden mehrere in diesem Zellengefängnis in der Lehrterstraße erschossen. Dietze war täglich damit konfrontiert, dass praktisch seine letzte Stunde geschlagen hat. Nach dem 23. April 1945 schlugen in der Nähe des Gefängnisses die ersten Granaten ein und die im Gefängnis noch Inhaftierten konnten befreit werden. Darunter eben auch die drei Freiburger, Konstantin von Dietze, Adolf Lampe und Gerhard Ritter. Zum Schluss schreibt Konstantin von Dietze seinen ersten Entwurf Aussagen evangelischer Christen zur Wirtschafts- und Sozialordnung, in dem er auch auf viele Gedanken des Anhangs zur Wirtschafts- und Sozialordnung der großen Freiburger Denkschrift zurückgreift. Seinen Einzelüberlegungen stellt er einige grundsätzliche Erwägungen voran. Als eine Lehre aus dem Verhalten der Kirche und vieler Christen in den Jahren 33 bis 45 lässt sich der Satz von Dietzes lesen. Ich zitiere, die Verantwortlichkeit der Christen für die Einrichtungen der Gesellschaft wird jetzt fast allgemein anerkannt. Und als eine Art Resümee all unseres Nachdenkens über gesellschaftliche Fragen lässt sich von Dietzes Satz lesen, ich zitiere, für die Christen, aber eigentlich nicht nur für die Christen ist es ein dauerndes Problem, einen Weg zu finden, der gleichzeitig der Gerechtigkeit, der Freiheit und der Ordnung dient. Ich danke Ihnen. Die Aufmerksamkeit.